Prolog. Die Erde, später. Wissen Sie, er schaut vor sich hin und denkt nach. Für einen Augenblick sieht er direkt in die Kamera. Er weiß natürlich, dass er nicht in die Kamera blicken soll. Er ist es aber nicht gewohnt, dass Kameras auf ihn gerichtet sind. Noch nicht. Ja? Fragt sein Gegenüber. Lassen Sie es mich so sagen. Als Kind hatte ich den Traum, nach Tokio zu fahren. Tokio war für meine Mutter und mich zu weit, die Reise zu teuer. Ich wollte im Lärm der Pachinko-Hallen stehen, krachende, laute Militärmusik, wollte mich in den unterirdischen Märkten von Shinjuku verlaufen. Ich wollte natürlich mit der Yamanote-Linie fahren, immer im Kreis, denn ich kannte ja die Melodie jeder einzelnen Station. Ich wollte sogar zum Hafen, in den Admiral Perry mit seiner schwarzen Flotte eingelaufen ist und den Kokon aufgesprengt hat, in dem Japan gelegen hatte. Sie lächelte. Ist es nicht witzig, dass es wieder ein Perry ist, der unseren Kokon aufsprengt? Wieder mit Schiffen, auch wenn es diesmal Raumschiffe der Akoniden sind. Sein Gegenüber nickt. Sie verbindet nichts mit Admiral Perry. Irgendwann habe ich es tatsächlich geschafft. Ich bin in Tokio gewesen. In einer Pachinko-Halle habe ich die Summe Geld, die ich mir selbst dafür bewilligt hatte, innerhalb einer halben Stunde verloren. Da habe ich ein paar Kugeln vom Boden aufgehoben. Ich weiß, sehr ungehörig. Aber mit diesen Kugeln habe ich eine ganze Schale voll Kugeln gewonnen und sie eingetauscht gegen ein paar Tüten Ramen, eine Dose Rambutan mit Ananas für meine Mutter. Ich war im Viertel der Glücksgötterschreine, im Kiyosumi-Garten, wo immer irgendetwas blüht. Und ich bin natürlich mit der Yamanote-Linie gefahren. Aber er unterbricht sich, was ich sagen will. Es war alles so wirklich. Es hat sich gar nicht angefühlt, als wäre ich in der Stadt meiner Träume. Im Gegenteil, hatte sich in Tokio mein Fukushima in eine Traumwelt verwandelt. Er unterbricht sich wieder. In eine Albtraumwelt, hilft sein Gegenüber aus. Tako Kakuta lächelt. Nein, sagt er leise, aber in einem definitiven Ton, der seinem Gegenüber deutlich macht, das Thema ist beendet. Sein Gegenüber, eine Reporterin der BBC, spürt in diesem Moment, dass von dem kleinen, schmächtigen Mann etwas ausgeht. Etwas, das mit seiner Kindheit zu tun hat. Dort, in der stillen Hölle von Fukushima. Eine Landschaft, die für ihn, wie ihr jetzt aufgeht, nicht der Ort der Verdammnis war, als der in den europäischen Medien dargestellt worden ist. Etwas von diesem Ort steckt in ihm. Etwas, das ihn auf unfassbare Weise näher an die Topsider heranrückt, an die Feronen, an diese fremdartige Welt unter einer Sonne, gegen die das Gestirn der Erde wie ein Miniaturmodell erscheint. Etwas. Aber was? Es liegt ihr auf der Zunge, aber sie kann es nicht auf den Begriff bringen. Das ärgert sie. Es ist ihr Geschäft, Dinge auf den Begriff zu bringen. Sie ist gut in diesem Geschäft. Normalerweise. Er sagt, so ähnlich ist es im Vega-System gewesen. Es hat nichts Unwirkliches gehabt, nichts Traumhaftes. Es war einfach meine Gegenwart. Das Unwirkliche, der Traum, das war mit einem Mal die Erde. Ich verstehe, sagt die Reporterin. Ja, sagt er. Und da wird ihr klar, dass sie gelogen hat. Sie lässt ihm Zeit. Sie lässt auch sich Zeit. Sie weiß plötzlich, dass er die richtigen Worte finden wird. Sie ist endlich bereit, ihm zuzuhören. Er sagt, wissen Sie, hier auf der Erde stellen sich zum Beispiel viele die Topsider vor wie aufrechtgehende Krokodile. Wie die orgelspielenden Krokodile in diesem Disney-Film, nur dass sie eben keine Orgel spielen. Fabelwesen. Sie nickt. Sie denkt, sind sie das nicht? Tatsächlich sind sie Echsen, Krokodile. Aber das ist nur eine vage Annäherung, nicht einmal das, dieses Bild ist ein matter Abglanz. Er schaut sie ratlos an, sie nickt ihm zu, er schweigt, sie nickt noch einmal, er sagt, sie sind ganz anders. Was für ein leerer Satz, denkt sie, aber zugleich spürt sie, wie sich ihr die Nackenhaare aufrichten. Sie denkt, er hat ja recht, er ist der Mann, der den Topsiedern in die Augen gesehen hat, den Fremden. Er scheint nicht weiter zu wissen. Sie räuspert sich. Was hat sie am meisten beeindruckt, Herr Kakuta? Im selben Moment möchte sie sich Ohrfeigen für diese Anfängerfrage geben. Aber diese Anfängerfrage lässt sich nicht zurücknehmen. Die Kamera läuft, sie sind auf Sendung, live. Er sagt, dass ich überlebt habe. Er lächelt schief. Es ist das erste Mal, dass sie ihn lächeln sieht. Im Dschungel von Pigel. Sie nickt und will damit sagen, diese Antwort gilt nicht. Die Frage steht noch im Raum. Er nickt zurück und sagt damit, das weiß ich. Es waren vielleicht gar nicht die Topsieder, sagt er. Es war auch nicht die unglaubliche Dunkelheit am Grund des Dschungels. Er schließt die Augen. Sie denkt, jetzt ist er wieder da, da draußen, unter einer anderen Sonne, Lichtjahre von hier. Kein Mensch ist weiter von der Erde fort gewesen als er. Er öffnet die Augen wieder und sucht ihren Blick. Unwillkürlich muss sie lächeln. Sie ist schön. Sie hat ihre Erfahrungen mit den Männern gemacht. Sie denkt, wenn sie dir so in die Augen schauen, lügen sie am unverschämtesten. Aber warum soll er lügen? Er hat sich entschieden. Was mich am meisten beeindruckt hat, das waren die Giganten von Pigel. Sie nickt. Sie hat keine Ahnung, wovon er redet. Sie fragt, mögen Sie unseren Zuschauern etwas erzählen von diesen Giganten? Ja, sagt er. Er lächelt sie an und schließt erneut die Augen.